Advent bedeutet Ankunft. Von lateinischen advenere, ankommen. Und deswegen passt der Bibeltext auch so gut, den wir heute uns genauer angucken möchten, weil da nämlich es um die ersten beiden Menschen geht, die den Advent erlebt haben, also zum ersten Mal weihnachtlichen Advent. Und das sind Maria und Josef. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, einige Verse. Ja, der Jakob muss auch erstmal zu Wort kommen, ne? Und seine Bedürfnisse klar machen. Das ist richtig so. Es geht nämlich auch in dieser Geschichte um einen kleinen Jungen, ne? Der heißt aber nicht Jakob, sondern er wird Jesus genannt werden. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Na sowas! Hoppla, ich bin schwanger! Viele Frauen kennen diesen Schreckmoment. Oder soll ich sagen Überraschungsmoment. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Oder es ist eine Routineuntersuchung beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin und siehe da, was zeigt das Ultraschallbild? Die Frau ist schwanger. So war das auch bei mir. Als unsere älteste Tochter Lioba sich anmeldete, war ich total überrascht. Es war im Studium, eigentlich so im Examen. Ja, da auf einmal, ich gehe zum Frauenarzt und denke, mir nichts Besonderes dabei und zack, da kam die Nachricht, ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger, hat er gesagt, der Frauenarzt. Ja, und sofort ging bei mir sozusagen, war der Hebel umgelegt. Ich war in Erwartung. Was kommt jetzt auf mich zu? Da ist auf einmal ein Baby, was in mir heranwächst. Und da habe ich verstanden, es gibt einen Unterschied zwischen warten und erwarten. Also warten tue ich auf die Deutsche Bundesbahn, ja? Da warte ich auf den Zug. Oder ich warte, dass die Kartoffeln gar werden. Ja, das ist so ein passives, okay, ich stehe jetzt hier und ich warte, bis das eben fertig ist. Aber erwarten ist etwas anderes. Da bin ich innerlich ganz anders beteiligt und lebe darauf zu, was da jetzt auf mich zukommt und befasse mich damit. Bei mir war das auch so, dass ich sofort eine Beziehung zu dem neuen Leben, zu dem werdenden Leben einstellte. Und ich merke, ich habe zu dieser Weihnachtsgeschichte eine sehr weibliche Perspektive. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so als Frau oder anderen Frauen, sondern überhaupt haben wir oft eine weibliche Perspektive zu Weihnachten. Also Josef spielt eher hier so die Nebenrolle, ne? Maria und der neugeborene Jesus, die Hirten, die Engel, die Weisen aus dem Morgenland, meist bekommen sie die größte Aufmerksamkeit. Aber Josef, der ist doch alt und langweilig, ein Mann ohne Eigenschaften, gesichtslos, ein Statist. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass wir die Weihnachtsgeschichte immer aus dem Lukas-Evangelium hören oder lesen. Und da lesen wir von Maria und Elisabeth, ja, ihren Schwangerschaften, den Umständen der Geburt, von den Windeln, in die Jesus gewickelt wird. Unübersehbar eine sehr weibliche Perspektive, bei der Josef unwichtig bleibt. Auch in den Weihnachtsliedern werden fast nur Maria und das Jesuskind in der Krippe besungen. Nur in einem alten Lied darf Jesus das Kindlein wiegen. Josef, lieber Josef mein, hilf mir zu wiegen das Kindelein. So heißt es in der ersten Strophe eines alten Liedes aus dem 14. Jahrhundert. Aber Strophe 2 bis 8 drehen sich wieder nur um Maria und das Jesuskind. Immerhin, Josef darf helfen, das Kindlein zu wiegen. Das traut man ihm also zu. So, das Gegenstück oder die Gegendarstellung aus männlicher Sicht steht aber auch in der Bibel. Und das ist die Geschichte, die heute Grundlage der Predigt ist, nämlich die Erzählung aus dem Matthäusevangelium. Ich lese ab Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie, Maria, heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Und er hatte aber keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef ist in dieser Geschichte die Hauptperson. Und wir wollen nun diesen Mann, diesen stillen Mann näher kennenlernen. Wir wissen aus der Bibel, von Beruf ist Josef ein Zimmermann. Er arbeitet in Nazareth als Tekton, das ist im griechischen Urtext das die Bezeichnung für Zimmermann, eigentlich Baumeister, Tekton. Wir kennen dieses Tekton, das noch in unserer Sprache, das kommt in dem Wort Architekt vor oder auch in Architektur. Josef, ein Baumeister. Im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 43, habe ich einige interessante Informationen gefunden zum Beruf des Zimmermanns. Originaltext aus Jesaja: Der Zimmermann spannt die Schnur und nimmt Maß. Er zeichnet mit dem Stift die Umrisse. Er behaut das Holz, dann zieht er die feinen Linien. Zimmermannshandwerk ist Präzisionsarbeit. Also ich weiß das auch deswegen, weil unser Sohn Zimmermann ist und er erzählt mit Begeisterung, wie er Dachstühle konstruiert, zeichnet, die Statik überprüft, guckt, wie das mit den ganzen Winkeln ist. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Und erstaunlicherweise, es werden auch heute noch die gleichen Methoden benutzt wie zur Zeit von Jesaja. Das ist immerhin über 3000 Jahre her, dass es aufgezeichnet wurde. Die Schnur nimmt man, ja, um ein Stück Schnur misst man ab, und immer wenn die gleichen Maße wiederkehren, braucht man nur dieses Stück Schnur dran zu halten, was schon das perfekte Maß hat, und muss nicht immer wieder neu nachmessen. Ja, der Zimmermann zeichnet dann mit einem Stift, die hatten schon Stifte damals, muss man sich mal vorstellen, die Umrisse. Dann behaut er das Holz, gut, das machen wir heute mit Kettensägen und also elektrischen Sägen, aber es wird erstmal grob zurecht gehauen oder angepasst, das Holz, und dann kommen die Feinheiten. Es erfordert ein hohes Maß an Geschick, an Kenntnissen, an technischer Intelligenz, an Problemlösekompetenzen, um ein guter Zimmermann zu sein. Planung, Konzept, Ausführung. Da ist Josef voll in seinem Metier drin, und die Zukunft mit Maria und die Familiengründung hat er mit Sicherheit auch so zimmermannsmäßig geplant. Konzept, so und so, Planung, Ausführung. Josef ist ein stiller Mann. Es gibt kein einziges Wort, das uns von Josef überliefert ist. Von Maria gibt es viele einprägsame Sätze. Aber Josef ist schweigsam, ein eher zurückhaltender Typ. Ich stelle mir das so vor, dass Josef in seiner Werkstatt langsam, akkurat, bedächtig arbeitet. Aber dabei geht in seinem Kopf vieles vor sich. Josef ist ein verliebter Mann. Er will eine eigene Familie gründen, und die richtige Frau hat er dafür gefunden. Darum schockiert ihn auch das, womit ihn Maria jetzt konfrontiert. Sie hat eine eigene Gotteserfahrung gemacht, die zu einer radikalen Veränderung in ihrem Inneren führt. Es gibt ja nichts Größeres, als ein Kind zu empfangen. Noch dazu ein göttliches Kind. Und es auszutragen und es zu gebären. Plötzlich ist Maria mit etwas verbunden, mit diesem Kind und mit Gott. Und das übersteigt ihre Verbindung zu Josef bei weitem. Und das hat auch erstmal gar nichts mit Josef selbst zu tun. Josef geht treu in den Synagogen-Gottesdienst. Er ist zuverlässig, hält sich an die Gebote Gottes, die ihm als Jude sehr wichtig sind. In Vers 19 wird uns berichtet, Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war. Ein vorbildlicher Jude. Aber das, was Maria da erlebt, das ist ihm total fremd. Mehr noch, Maria wird ihm fremd. Während er also in seiner Werkstatt hobelt und sägt und schleift, bewegt ihn diese ganze Sache sehr. Er überlegt, er wägt ab. Josef hat so seine Schwierigkeiten, sich auszudrücken, also das auszudrücken, was ihn bewegt. Er hat Hemmungen, offen über Fragen und Probleme zu reden. Vieles geschieht im Verborgenen. Typisch Mann, denken wir vielleicht. Josef bespricht Marias Schwangerschaft mit keinem Menschen. Nicht einmal mit Maria. Kein Wort darüber. Das macht mich stutzig. Im Text heißt es, als er noch so dachte, also als er noch so hin und her überlegte und sich vielleicht quälte mit dieser Geschichte, was soll ich tun, was ist da jetzt vorgefallen und so, wie geht das jetzt weiter? Ne? Ja, Josef ist der Typ von Mann, der vielleicht eher selbst einen Spaziergang für sich macht und Selbstgespräche führt und lieber sein Problem nicht mit anderen bespricht. Interessant ist auch, kein zorniges Wort zu Maria. Keine Vorhaltungen. Zuerst muss Josef mit sich selbst im Reinen sein und alles so auf die Reihe bringen. Und ich finde, das ist eine große Leistung, denn er muss sich doch denken, dass Maria sich mit einem anderen Mann eingelassen hat. Was für ein Schock muss das für ihn gewesen sein? Und Josef entwickelt heimlich Trennungsfantasien. Er will sich aus der Affäre ziehen und Maria verlassen. Er hält sich für gerecht und fair, wenn er das so tut. Schließlich ist sie an der Krise schuld und nicht er. Bis in die heutige Zeit ist es ja nicht ungewöhnlich, dass ein Mann seine Partnerin verlässt, wenn sie ungewollt schwanger wird. Also sich still und leise davonstehlen, sich aus der Verantwortung stehlen, wenn es ernst wird. Diesen Ausweg haben unzählige Männer in einer vergleichbaren Situation gewählt. Bis heute ist das so. Maria wiederum fühlt sich von Josef im Stich gelassen und geht ihrerseits auf Distanz. Ich verstehe das so. Als sie verschwindet 3 Monate zu ihrer Verwandten Elisabeth. 3 Monate. Wenn ich mich da so reinversetze, denke ich, diese Paarbeziehung steht wirklich auf der Kippe und sie leben äußerlich, aber auch innerlich getrennt. Mehr noch, die Beziehung ist nicht nur angespannt, sie ist auch existenziell bedroht. Eine Verlobung hat im alten Israel den gleichen Stellenwert wie eine Ehe, nur dass die Partner noch nicht zusammenleben. Und Josef hätte Maria auch wegen Ehebruchs anzeigen können und die Folge davon wäre gewesen, dass sie zur Steinigung hätte verurteilt werden können. Aber das wollte Josef auf keinen Fall. Das wollte er verhindern. Sie sollte nicht öffentlich an den Pranger und dann auch noch gesteinigt werden. Aber die Lage ist für ihn prekär und nachdem er lange drüber nachgedacht hat, glaubt er jetzt eine gute, gerechte, saubere und menschliche Lösung gefunden zu haben. Er will sich ganz im Stillen von Maria trennen, denn eine private Scheidung ist im Familienkreis ist damals in Israel erlaubt. Also das jüdische Gesetz gibt diese Möglichkeit. Und als er so darüber nachdachte und das so in sich hin und her bewegte, da erscheint ihm der Engel des Herrn im Traum und spricht ihn an, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Das fürchte dich nicht ist ja so etwas wie die Erkennungsmelodie der Engel in der Bibel. Josef, du Sohn Davids. Laut Geschlechtsregister im Neuen Testament stammt Josef tatsächlich, also nach Matthäus, stammt er von König David ab. König David hat im Jahre 1000 vor Christus gelebt und gewirkt. Und diese Anrede, Josef, du Sohn Davids, das schenkt Josef eine Würde. Er ist ein Sohn aus königlichem Geschlecht, ein Königskind. Das Bild des guten Königs, das ist in der Bibel ein sehr starkes Bild, was auch auf Gott bezogen wird. Das verknüpft die persönliche Integrität des Königs mit einer starken Gottesbeziehung. Ja, König Salomo, König David, das sind so ja, die beispielhaften Könige. Ein König ist weise, er lebt im Segen Gottes und er gestaltet das Geschick seines Volkes. Der König hat die Aufgabe, das Chaos zu bändigen und wohltuende, gute Strukturen zu errichten. Er sorgt für den Frieden und für das Wohlergehen seines Volkes. Gute Könige haben Macht, aber pumpen sich nicht mit Macht auf, sind nicht gierig und wollen immer mehr Macht. Sie verstehen sich als treue Diener oder auch als achtsame Hirten ihres Volkes. In ihrer Gegenwart kann man sicher leben, braucht sich nicht zu fürchten. Der Engel spricht Josef nicht so an. Josef, du fleißiger Zimmermann. Wäre ja auch naheliegend, ne? Er erinnert Josef in seiner Krise daran, du bist aus der Linie der Könige und das Königsein ist auch in dir. Es ist auch ein Teil von dir. Deinem Wesen nach bist du ein König, auch als Handwerker. Aber dann kommt die Wende. Der Engel schenkt ihm im Traum eine Deutung der Situation, eine neue Deutung. Das Kind, das Maria erwartet, ist göttlichen Ursprungs. Ich finde, es ist nicht zufällig, dass der Engel oder dass Gott durch einen Traum redet. Denn das, was uns im Wachleben beschäftigt, das spiegelt sich sehr oft in unseren Träumen wider. Und oft zeigen uns die Träume Lösungen für Dinge, Lösungen, die wir im Wachleben gar nicht erkennen. Oder sie zeigen, wie man eine Sache auch noch sehen kann. Ja, zeigen eine andere Perspektive auf die Sache. In unseren Träumen merken wir manchmal, wer wir auch noch sind. Ja, und auch wenn wir uns verrannt haben und nach einem Weg suchen, ja, schenken Träume eine Lösung. Gott redet im Traum und Josef weiß jetzt wieder, wer er ist und was er soll. Ich finde es sehr schön, wie Gott anfängt, Josef so auf einen anderen Weg zu bringen. Ja, er kriegt das nicht von jemand anderem gesagt, von außen, du sollst jetzt das und das machen, sondern in ihm drin entsteht die neue Lösung. Alle wohlbedachten Überlegungen sind hinfällig, denn Gott hat anderes, Größeres mit dem Kind vor, das Maria jetzt in ihrem Leib trägt. Dieses Kind ist vom Heiligen Geist erfüllt. Gott will diesem Kind eine ganz besondere Rolle zusichern und in seinem Namen Jeshua, das ist die jüdische Form von Jesus, da kommt das zum Ausdruck, denn Jeshua, Jesus heißt der Rettende. Sicher, es ist eine Zumutung, eine Ehebrecherin zu heiraten. Aber Josef vertraut der Botschaft des Traumes. Und in Situationen, die sich mit Verstand und Logik nicht lösen lassen, erfährt er jetzt einen göttlichen Beistand und er hört auf die Stimme in seinem Inneren. Vielleicht könnten wir daraus auch so einen Gedanken mitnehmen. Ja, also vielleicht wir alle, aber vielleicht auch speziell die Männer, die viel mit Logik und Verstand arbeiten, um Lösungen zu finden. Nicht immer führt das zum Ziel, aber wenn ein Mann auf seine Intuition, auf die Stimme der inneren Weisheit Gottes in sich hört, die sich zeigen kann, auch im Traum, dann findet er zu ganz neuen Einsichten. Nun kann Josef wieder konstruktiv handeln. Er lässt von seinen Trennungsplänen los und nimmt Maria zu sich. Er heiratet Maria. Aber jetzt nicht mehr aus Verpflichtung vor dem Gesetz, sondern aus innerer Überzeugung kann er Maria an seine Seite stellen. Und so werden die beiden ein Paar, das sich neu aufeinander einlässt und eine gemeinsame Zukunft aufbaut. Für mich ist ein tolles Symbol, dass die beiden zu Fuß nach Bethlehem gehen, von Nazareth nach Bethlehem zur Volkszählung, eine tagelange, vielleicht sogar wochenlange Wanderung. Sie müssen und sie dürfen sich jetzt Zeit lassen, jeden einzelnen Schritt dieses neuen Weges gemeinsam bewusst zu erleben. Dabei wächst in Maria dieses Kind heran, das der Engel Immanuel nennt. Gott mit uns. Gott ist mit ihnen auf diesem Weg. Und es ist auch ein Symbol für Gottes wachsende Gegenwart in den beiden, in Maria, aber auch in Josef, auch in ihrer Beziehung. Parallel entwickelt sich auch diese Beziehung, bis es dann zur Geburt des Kindes, wie die Erzählung sagt, im Stall kommt. Das göttliche Kind ist auch immer ein Symbol für das neue Potenzial, was sich zeigt, was in uns auftaucht, für eine neue Möglichkeit, eine junge Möglichkeit, die sich entwickeln möchte. Späteren Überlieferungen zufolge war Josef damals bereits 80 Jahre alt. Das hat natürlich einen Einfluss auf das Josef-Bild in der bildenden Kunst. Meistens wird Josef auf Gemälden, wir kennen vielleicht diese Ölgemälde in manchen alten Kirchen oder auf Kalenderblättern. Josef wird eigentlich immer so als alter, gebeugter Mann mit weißem Haar und mit Rauschebart dargestellt, der irgendwo am Rand der Krippenszenerie dargestellt wird oder so im Schatten. Aber der Josef, den wir heute kennengelernt haben, ist ein souveräner, aufrechter, kluger und verantwortungsbewusster Mann. Er ist ein Mann, der auf seine innere Stimme hört, der eine Engelerscheinung nicht als Hokuspokus abtut, als Fantasiegebilde oder als unvernünftigen Unsinn, sondern der das ernst nimmt, wenn Gott im Inneren mit ihm spricht. Ich finde, Josef ist ein Mann, der eigentlich einen Ehrenplatz an der Krippe verdient. Und mir ist es so, als ob uns Gott durch diese Geschichte auch klar machen und zurufen möchte: Erinnert euch doch, ihr seid Söhne und Töchter. Mein Heiliger Geist lebt in euch. Ihr seid Königskinder. Habt keine Angst, euren Weg zu gehen, auch wenn er unüberschaubar und schwierig erscheint. Hildegard, Moni, Christine, ja, Malahat, ihr seid Töchter Gottes. Ja? Und Sven, Dennis, Gunnar und wer hier noch ist, Klaus, ihr seid Söhne Gottes, Söhne Davids, königliche Menschen. Ihr habt es nicht nötig, die Augen vor der Not anderer zu verschließen und ihr traut euch auch zu, dass ihr schwierige Situationen übersteht, nicht nur übersteht, sondern ja, aushalten könnt und mitgestalten könnt, auch schwierige Beziehungen mit schwierigen Menschen. Und ich kenne persönlich genug solche Beziehungen, ja. Die allzu gerechten und scheinbar sauberen Lösungen bringen nicht immer Glück und Frieden. Ja, vertraut auf die Kraft des Heiligen Geistes, auf die Wirkung des Heiligen Geistes in uns, die neues Leben und neue Lösungen schafft. Veränderung ist möglich. Und wir sind nicht festgelegt auf die eingefahrenen Wege. Das zeigt uns der Josef. Ja? Wir sind nicht festgelegt auf unsere immer schon gehabten Ansichten und Überzeugungen oder auf das, was die Gesellschaft oder die Familie oder die Nachbarschaft erwartet. Im Traum kann uns Wegweisung geschenkt werden, auch zur Umkehr. Und wenn wir in der Stille aufmerksam sind, wenn Gott uns ein hörendes Herz schenkt, dann wächst auch Vertrauen. Vertrauen in Gottes Weisheit, Vertrauen in den neuen Weg. Und wir können neue Schritte wagen. Ich wünsche mir, dass auch wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit diese Erfahrung machen, dass nicht nur in Maria ein neues Kind heranwächst, sondern dass auch in uns dieses neue Kind, die Gegenwart Gottes in uns heranwächst und sich entwickelt. Amen.